BR Heimat. Habe die Ehre.
Mit Bettina Arne, ich grüße Sie ganz herzlich. Viele von uns gehen ja gerne mal in eine Ausstellung. Und wenn Sie große Werke von großen Künstlern sehen wollen, wo gehen Sie denn da hin? Ich vermute mal, Sie denken an London, an Paris, New York, München. Auf jeden Fall doch eine Großstadt, oder? Ja, umso erstaunlicher ist es doch, dass man Kunstwerke von Picasso, Chagall, Miro, Matisse, Nolde, Klee, Macke, Hundertwasser, Modersohn, Becker und aktuell Andy Warhol in Lindau sehen kann. Ich sage jetzt einfach mal Provinz dazu, meine es aber ganz, ganz liebevoll. Und bei uns zu Gast ist heute der Mann, der diese Kunst ins kleine Lindau holt. Alexander Warmbrunn, der Kulturamtsleiter der Stadt. Ganz herzlich willkommen bei uns. Schön, dass du den Weg zu uns gefunden hast,
lieber ja,
Alexander.
Vielen herzlichen Dank für die Einladung. Freue mich sehr, dass ich da sein darf.
Ja, die aktuelle Ausstellung, Andy Warhol. Wer die sehen will, muss sich jetzt ein bisschen sputen, gell? Da geht's so in den Endspurt.
Ja, wir sind jetzt gerade mit meinem Team dabei, den Endspurt vorzubereiten. Am 15. Oktober ist der letzte Ausstellungstag. Wir haben täglich geöffnet von 10 bis 18 Uhr und es wird allmählich knapp. Wer die Schau noch sehen will, der muss sich jetzt sputen.
Darf man denn jetzt schon sagen, offiziell 2 Wochen vor Schluss, ob es ein Erfolg war? Ich sage einfach mal ja.
Ja, es ist ein phänomenaler Erfolg. Wir wussten ja auch nicht genau, wie es aussieht mit der Pop-Art, ob unser Publikum das annimmt. Und ich muss sagen, wir gehen Richtung 60.000 Besucherinnen und Besucher. Und das ist natürlich ein phänomenaler Wert. Also wir sind begeistert.
Absolut. 60.000 Besucher in Lindau für eine große Ausstellung. Was da alles dranhängt, also wie man das schafft, solche Kunstwerke wirklich nach Lindau zu holen, in eine vergleichsweise kleine Stadt, und wie lange man dafür arbeiten muss und wie viel Vorarbeit notwendig ist, wie viele Kontakte, darüber wollen wir uns unter anderem unterhalten heute in den kommenden 2 Stunden. Aber es geht auch um das Thema Kultur an sich, denn da bemerken wir auch alle gerade ein paar Strömungen, die uns nicht gefallen, dass nämlich gerne wieder hier und da und dort geschnitten wird, und wir wollen doch schon auch die Lanze für die Kultur brechen, denn Kultur, wir werden es später vertiefen, ist und war immer ein Stück Demokratie. Und Demokratiestärkung, das brauchen wir gerade alle dringend. Die Gästesendung auf BR Heimat heute mit einem Gast, der vom Bodensee zu uns gekommen ist, Alexander Warnbrunn, der Kulturamtsleiter der Stadt Lindau. Er zeichnet dort für diese großen, extrem erfolgreichen Ausstellungen verantwortlich, die wir gleich ein bisschen genauer uns erläutern lassen wollen. Aber jetzt sprechen wir erst einmal über dich, mein lieber Alexander. Wie geworden, was du bist? Also woher? Man hört es an der Sprache. Wahrscheinlich kein gebürtiger Bayer in dem Sinn, sondern ein bisschen bei den Nachbarn von Baden-Württemberg, gell?
Genau. Also ich bin ein passionierter Wahlbayer, wenn man so will. Ja. Und unsere Kulturregion ist ja weit. Ich komme ursprünglich aus der Nähe von Stuttgart. Also die Stadt heißt Göppingen. Das liegt zwischen Stuttgart und Ulm. Und ist eben so zum Einzugsgebiet von Stuttgart zu rechnen. Aber unser großer Sehnsuchtsort ist natürlich das Schwäbische Meer, der Bodensee.
Schon,
das
ja.
heißt, schon als Kind, meine Eltern hatten ein Ferienhaus in Leutkirch im Allgäu. Und der Bodensee war schon immer ein Traumziel. Und oft an den Wochenenden ist man dorthin. Und das habe ich natürlich schon in meiner frühesten Kindheit abgespeichert. Und das ist deswegen für mich sozusagen immer ein Ort gewesen, an dem ich mich sehr zu Hause gefühlt habe.
Aber es war jetzt natürlich nicht so, dass du, als du deinen Studiengang oder deine Ausbildung gewählt hast, mal die Idee hattest, da anzulanden. Es hat sich dann halt zufällig so ergeben.
Genau.
Was hast du dann studiert? Oder?
Ja, also ich habe zuerst eine Ausbildung gemacht beim Kulturreferat der Stadt Esslingen. Das ist doch auch die zweitgrößte Stadt neben Stuttgart und hat ein sehr großes Kulturreferat. Und da habe ich mich sehr mit dem Thema Veranstaltung, Literatur beschäftigt. Das war meine erste Ausbildung. Und als ich dann fertig war, das hat mir auch sehr gut getan, weil für mich war sehr früh schon klar, dass Kunst und Kultur einfach die Betätigungsfelder sind. Das hat mich schon seit frühester Kindheit und in der Schulzeit angetriggert, wie man das heutzutage sagt. Ich bin schon immer gern ins Theater gegangen, habe gern gelesen, habe gern Musik gehört. Und es war so ein bisschen unklar.
Vom Elternhaus, Entschuldigung?
Inspiriert vom Elternhaus. Ja. Ich glaube schon, da kommen wir vielleicht später noch dazu, dass diese Prägung in ganz frühen Jahren eine große Rolle spielt, ob man später einen Zugang zur Kultur findet. Und das hat eben ganz stark jetzt etwas mit meiner Arbeit zu tun. Ich glaube, das sind auch neben dem Elternhaus Lehrer. und Lehrerinnen, die einen inspirieren. Und da hatte ich zum Beispiel auch einen fantastischen Lehrer, der mit uns ins Theater und ins Konzert gegangen ist. Und da werden so erste Weichen gestellt. Und dann war mir klar, ich wusste noch nicht genau, in welche Richtung das Studium gehen soll. Habe ich erst eine Ausbildung gemacht, wie gesagt, im Kulturreferat. Und habe dann mein erstes Studium gemacht. Da hatte ich vor allem den Schwerpunkt Kunstgeschichte, Kulturgeschichte, Kunstvermittlung. Das hat mich auch sehr interessiert, in welche Richtung das geht. Habe da auch sehr viel praktisch selber gemacht. Habe dann gemerkt, da gibt es welche, die können das besser wie ich. Und bin dann nochmal, nachdem ich dann schon als erster Kulturreferent gearbeitet habe in der ersten Zeit, habe ich mich dann nochmal für einen sehr renommierten Masterstudiengang in Zürich entschieden, an der Universität. Und da bin ich dann hingegangen, hatte das Glück, einer von 10 Masterstudenten zu sein, die da aufgenommen wurden, über ein sehr hartes Auswahlverfahren. Und das war für mich natürlich wahnsinnig toll und spannend, mit tollen Dozenten und Professoren gemeinsam eine tolle Ausbildung zu erfahren.
Also Zürich war oder ist vielleicht auch nach wie vor da eine der, ja, darf man sagen, Talentschmieden für Leute, die in dem Bereich arbeiten wie du?
Genau. Also wir sind, wie gesagt, nur 10 Masterstudierende damals gewesen. Und der Dr. Gerhard Brunner hat eben großartige Dozenten und Professoren, wie zum Beispiel Sir Peter Jones, der ja viele Jahre hier das Nationaltheater in München geleitet hat, Klaus Zehelein, der Intendant hier von der Staatsoper in Stuttgart. Und also Koryphäen aus ganz Europa. Alexander Pereira war mit ein Begründer des Studienganges, der jetzt ja Mailand und jetzt Florenz das Opernhaus leitet und vor viele Jahre Zürich. Das waren alles Dozenten und Professoren bei uns oder die Hamburger Kultursenatorin Professor Barbara Kisseler. Und das sind natürlich alles Leute, wo man dann in einer sehr intimen Atmosphäre ganz tief einsteigen konnte darüber, was ist eigentlich gute Kulturarbeit, was muss man wissen, wie man Kulturarbeit, wo, mit wem macht. Und das sind natürlich für mich prägende Jahre gewesen und davon zehre ich heute bei meiner Arbeit in Lindau.
Es war aber nie so, dass du selber Kulturarbeit machen wolltest. Wir sagen selber malen, schreiben, musizieren, sondern hast immer gewusst, ich bin der das vermitteln möchte.
Ja, das stimmt so nicht. Am Anfang war ich schon auf der Seite derer, die gerne selber machen wollten und gemacht haben. Ich schreibe auch heute noch. Ich komme zum Beispiel ganz aktiv aus der Chorszene. Also ich habe in Stuttgart eigentlich so meine ersten Jahre auch so im semiprofessionellen und professionellen Bereich als Chorsänger mich immer engagiert. Und so war Literatur, Gesang, Musik, aber auch bildende Kunst, das habe ich sozusagen alles getan oder praktiziert. Aber ich habe gemerkt, dass es zum einen Leute gibt, die das noch besser können als ich. Mhm. Und zweitens, dass es vor allem, und das hat mich angeregt, dass ich eine Begabung habe, ein Gespür zu haben, wie man mit Künstlerinnen und Künstlern umgeht und vor allem, was sie brauchen, was sie für eine Infrastruktur brauchen, um wirklich kraftvoll arbeiten zu können und etwas in den Menschen auszulösen. Und dafür braucht es ein gutes, professionelles Kulturmanagement. Und da habe ich gemerkt, da habe ich eine Begabung dafür. Mhm. Auf der einen Seite die Sensibilität zu haben, was ist ein künstlerischer Prozess und was brauchen Künstlerinnen und Künstler und gleichzeitig aber auch ein Gespür dafür, wie laufen politische Strukturen, was braucht es für ein Handwerkszeug, um das umzusetzen und letztendlich, was ist auch das Publikum? Und zwischen diesen unterschiedlichen Bereichen zu vermitteln und da eine gute Vermittlungsarbeit leisten zu können, darin sehe ich eigentlich mein Credo, meine Begabung und auch das, was mich interessiert. Mhm.
Und wie hat dich dann der Weg nach Lindau geführt? Ich meine, wie gesagt, der Bodensee ist schon ein Sehnsuchtsort gewesen in deiner Kindheit und Jugend.
Ja.
Hat man dich vielleicht nicht überreden müssen, da mal vorstellig zu werden. Ja. Aber da war meistens ist ja auch so ein Glück ein bisschen mit dabei, dass genau in dem Moment, wo man sich selber für irgendwas interessiert, vielleicht da eine Tür wo aufging. War das so?
Absolut, das war so. Ich war dann, als ich noch in Zürich war, hatte ich ein Angebot, an ein großes internationales Festival zu gehen. Ich habe dann auch für ein paar Monate ein Opernfestival übernommen und das mitgeleitet. Und dann bin ich eben wieder in die Region Stuttgart Stuttgart zurückgegangen, hatte da wieder einen Auftrag bzw. eine Anstellung als Kulturamtsleiter. Und ich habe aber durch die Jahre, die ich in Zürich verbracht habe, mit dem See und den Bergen, die für mich einfach auch essentiell sind, also für mich ist vor allem Wasser ein ganz elementares Medium, das mich inspiriert, das mir Ruhe gibt, das mir Kraft gibt, um Kulturarbeit leisten zu können, dass ich einfach gemerkt habe, so sehr ich meine Kulturregion Stuttgart liebe, die ja unglaublich aktiv ist, aber mir hat einfach das Wasser gefehlt. Und da war ich dann tatsächlich in Barcelona. Und dann rief mich ein Freund an und meinte, ah, du musst unbedingt die neueste Zeit kaufen. Da ist eine Stelle inseriert. Und dann schlage ich die Zeitung auf, habe mir in Barcelona die Zeit gekauft und sehe, da ist eine Stelle drin, die Kulturamtsleitung der Stadt Lindau am Bodensee, mit Leitung des Kulturamtes, aber eben auch als Intendant des Stadttheaters und Direktor des Kunstmuseums und so weiter. Also ganz viele Themen, weil es eben Theater und bildende Kunst war und Musik. Und ich wusste ganz genau, das ist meine Stelle, genau. Das ist der Ort. Lindau war mir bekannt, es liegt am Bodensee, aber auch als Ort der Nobelpreisträger ist es keine Kleinstadt, also es ist eine Kleinstadt, aber es ist eine große Kulturstadt. Und ich wusste sofort, da werde ich mich bewerben. Und ich wusste, um ehrlich zu sein, auch, die Stelle werde ich bekommen. Das ist ja das manchmal, so,
manchmal ja,
da matcht es, wie man das neudeutsch sagt. Ja. Und ich kam dorthin, es war ein großes Auswahlverfahren, mit Assessment Center und so weiter. Und ich war von Anfang an trotzdem sicher, das ist mein Job, das ist meine Stelle und da kann ich mich mit dem, was ich bin, einbringen. Und jetzt bin ich im 12. Jahr und ich glaube, mache das mit meinem Team gemeinsam nicht unerfolgreich. Und mir macht es noch heute so viel Spaß wie am Anfang.
Mhm. Aber vielleicht liegt es auch daran, wenn man so diese feste Überzeugung hat, das ist mein Job, das ist mein Platz, hier gehöre ich her, dann strahlt man das auch aus. Ja. Dann überzeugt man auch die anderen. Man hat da so eine Aura dann vielleicht um sich rum, dass man einfach sagt, die konnten gar nicht anders, als dich zu nehmen.
Also was wir im Studium sehr stark gelernt haben, ist zum Beispiel auch, wenn man dann als Intendant oder Intendantin ein Theater übernimmt, dass Heidelberg nicht Leipzig ist und Berlin nicht Köln und Lindau nicht Wanne-Eickel, sondern dass es darauf ankommt, wo bin ich, was sind die Menschen vor Ort, was ist die kulturelle Aufladung, was sind die Traditionen. Und ich finde immer das extrem wichtig, dass man nicht eine Kulturkonzeption wie eine Soße drüber gießt und an jedem Ort das Gleiche macht, sondern schaut, wo bin ich hier, wo komme ich dorthin, was sind die Menschen, was sind die Traditionen, was ist der kulturelle Hintergrund, wie ist diese Bürgerschaft zusammengesetzt, aus welchen Komponenten. Ich habe eine Bundesgrenze nebendran mit Österreich, ich habe den großen Bodensee, ich habe 7 Kilometer entfernt Baden-Württemberg, Vorarlberg, der alemannische Sprachraum. Also das muss man ja alles mit einfließen lassen. Und daraus wird dann etwas, was die Menschen, glaube ich, dann auch anspricht. Und da etwas zu finden, was Menschen begeistert und für Kultur offen macht, das ist die große Herausforderung. Und das kann man nicht an jedem Ort gleich machen.
Alexander Warmbrunn, der Kulturamtsleiter der Stadt Lindau, ist heute bei uns zu Gast. Er hat uns gerade erzählt, wie er nach Lindau gekommen ist und warum er da auch so glücklich ist und warum er auch ganz genau überlegen muss, welche Art von Kultur in welcher Stadt, in welcher Region passgenau zugeschnitten werden muss. Und wie kam dann die Idee zu dieser ersten gleich sehr großen Ausstellung mit einem großartigen Namen? Es war ja gleich Picasso, es war ja nicht irgendwer. Sitzt man da morgens im Büro, schlürft seinen Kaffee und sagt, oh, ich könnte mal Picasso-Ausstellung machen. Wie kommt denn sowas zustande? Was war da der Impetus, der Auslöser dafür?
Ja, das hängt im Endeffekt schon damit zusammen, über was wir gerade gesprochen haben, dass eben nicht an jedem Ort alles passt. Und ich habe mir am Anfang, als ich dann gewählt war, sehr genau Gedanken darüber gemacht, was machen denn unsere Mitbewerber, beziehungsweise wie ist denn diese internationale Kulturregion Bodensee strukturiert, was gibt es für ein Angebot? Und ich habe dann zum Beispiel festgestellt, es gibt in Bregenz ein weltberühmtes Museum, das Kunsthaus Bregenz für zeitgenössische Kunst. Das ist wirklich ein europaweit oder weltweit führendes Haus. Es gibt bei uns direkt nebenan in Friedrichshafen mit dem Zeppelin und dem Dornier-Museum zwei großartige Technikmuseen. Aber was es bei uns im direkten Umfeld einfach so in dieser Form nicht gab, ist ein Museum bzw. eine Ausstellungshalle zum Thema klassische Moderne. Lindau hat ja, oder die Region Lindau, einen großen Bezug. Also zum Beispiel einer der Begründer des Bauhauses, ein großartiger Bauhauskünstler, zum Beispiel Georg Muche, hat seinen Lebensabend in Lindau verbracht. Oder zum Beispiel auch Hans Purmann, ein Matisse-Schüler, hat in der Nähe von Lindau gelebt und gearbeitet. Also es gibt sozusagen einen kulturellen Bezug zur klassischen Moderne. Und als Student habe ich bei einer großartigen Ausstellung bei Professor Doschka, einem großen Ausstellungsmacher und Kurator, arbeiten dürfen und habe mir einfach daneben her durch meine Zuarbeit etwas Geld verdient. Und da habe ich ihn kennengelernt. Mhm. Und er hat europaweit großartige Ausstellungen gemacht, zum Beispiel für den Reinhold Wirth eine Ausstellung im Normannenpalast in Palermo. Und da habe ich ihn, wie gesagt, damals, als ich gewählt war, angerufen, habe gesagt, Herr Professor Doschka, ich bin jetzt Kulturamtsleiter in Lindau am Bodensee, ich würde Sie ganz herzlich einladen, mal zu uns zu kommen, mal unser Museum anzuschauen. Und er ist dann tatsächlich gekommen, hat sich's angeguckt, sagt, ja, also er kann sich generell vorstellen, man müsse dann da was machen, rein von der Struktur und so weiter, Sicherheit, Beleuchtung und so weiter, das haben wir damals gesagt, das machen wir. Und so kam es dann 2011 zur ersten Ausstellung und wir hatten es natürlich gehofft, aber wir wussten es natürlich nicht. Es war gleich ein riesengroßer Erfolg.
Ihr seid überrannt worden.
Und es waren damals schon über 50.000 Besucher. Und da ist dann letztendlich eine Serie entstanden, die bis zum heutigen Tag anhält. Und ich bin ehrlich gesagt selber manchmal etwas verwundert und überrascht, was wir doch in einem relativ kleinen Team schaffen, jedes Jahr für großartige Sonderausstellungen auf die Beine
Seitdem
zu stellen.
Seitdem geht es durch. Also ich darf, wie gesagt, nochmal die Reihenfolge so ungefähr, wie ich es weiß, wiederholen. Es begann mit Picasso, dann kam Chagall, dann kam Miró, dann kam Matisse, Nolde, wieder Picasso, weil es so ein großartiger Erfolg eben war, Klee, Macke, Hundertwasser, Modersohn, Becker, dann glaube ich auch nochmal Chagall, dann eine Ausstellung, die hieß, fand ich auch sehr schön damals, Mythos Natur, wo zu diesem Thema verschiedene Künstler waren und aktuell Andy Warhol. Also da kann man ja durchaus wirklich stolz drauf sein und sich auch auf die Schulter klopfen und sagen, Mensch, was haben wir da geleistet? Aber was mich jetzt interessiert, natürlich, wie man an diese Bilder rankommt.
Ja.
Das sind ja oft Privatleute.
Genau.
Also wer macht den Kontakt? Wer schreibt die an? Was haben die Museen, wenn es ein Museumsbild ist, oder die Privatsammler für einen Grund, sich dann von einem Bild für eine Ausstellung paar Monate zu trennen. Wie läuft es ab?
Ja, also wir sind ein Team, ein ganz kleines Team, aber wir arbeiten da als Kuratorenteam zusammen. Aber der Spiritus Rector, wenn man so will, der ganzen Ausstellungsserie und auch der einzelnen Ausstellungen, war hauptsächlich Professor Doschka. Man muss einfach dazu sagen, er verfügt über ein Netzwerk, das 50 Jahre besteht. Und er hat einfach, egal, zu den Künstlerfamilien, zu Picasso. Er war zum Beispiel mit der letzten Frau von Picasso, mit der Jacqueline befreundet. Er kennt die Tochter, also er kennt den Claude Picasso, also die ganze Familie, die Paloma. Das heißt, er hat einen Bezug zur Familie Picasso. Mhm. Er ist seit über 30 Jahren engstens befreundet mit der Enkelin von Marc Chagall. Er hat eine große Ausstellung gemacht, die einzige, die es in Deutschland gab, zum 100. Geburtstag von Marc Chagall. Und da hat ihn tatkräftig die Enkelin von Marc Chagall unterstützt. Und so gibt es ganz viele Künstlerfamilien, zu denen er einen direkten Zugriff hat. Und es ist natürlich so, wenn man mit einer solchen Künstlerfamilie gut und vertrauensvoll zusammenarbeitet und man macht dann eine nächste Ausstellung und die merken, das ist mit Passion, das ist mit Sachverstand, das ist mit wissenschaftlicher Expertise gemacht und dann noch erfolgreich und es gibt dann tolle Publikationen und die Menschen sind begeistert von den Ausstellungen, aus Feuilleton schreibt gut drüber, dann ist es natürlich eine Referenz für die nächste Künstlerfamilie zu sagen, wenn die Familie Picasso ausgeliehen hat, dann leihen wir auch aus. Und so entstehen da Netzwerke und vor allem, er hat ein großes, großes Pfund, mit dem er wuchern kann, nämlich er kennt sehr viele Privatsammlerinnen und Privatsammler. Und das ist natürlich ein Erfolgsrezept unserer Ausstellungen, da es sich hauptsächlich bei uns um Bilder, die natürlich komplettiert werden durch Museumsleihgaben, um Arbeiten handelt, die normalerweise in Privatbesitz hängen. Und wenn Sie sich vorstellen, Sie kommen jetzt in eine Ausstellung und sehen da einen Picasso und Sie wissen, aha, den sehe ich normalerweise nicht in Stuttgart im Museum oder in Essen oder in Köln, sondern der hängt bei jemand privat zu Hause im Wohnzimmer. Und wenn der nach Ende der Ausstellungszeit wieder weggeht, sehe ich die wahrscheinlich nie wieder. Dann ist diese Zusammenstellung natürlich sehr viel spannender. Und auch die Menschen, die uns diese Bilder geben, die hinter diesen Bildern stecken, also die Sammlerinnen und Sammler, haben ja diese Bilder mit einer unglaublichen Leidenschaft und mit einer Passion zusammengetragen und gesammelt. Und das, was dann da an Kombination entsteht, sowohl in der Ausstellung, dass da Bildkombinationen entstehen, die einzigartig sind, so treffen da natürlich auch Sammlerinnen und Sammler aufeinander und da entsteht Dialog und Austausch, Expertise und dieses Netzwerk, das muss ständig gepflegt werden und das ist eben Aufgabe von Professor Doschka, mir und meinem Team. Dass wir dieses Netzwerk ständig pflegen, dass wir Kontakte halten, dass wir uns gegenseitig besuchen, dass man gegenseitig Bilder vermittelt. Und dann kriegt man, wenn man vertrauensvoll und gut zusammenarbeitet, auch immer wieder einen Tipp, dass er sagt, Frau XY, wir haben letztes Jahr dorthin ausgeliehen, ihr habt doch auch eine tolle Arbeit, die wollen nächstes Jahr eine Ausstellung machen zu dem und dem Thema. Ihr habt doch da einen tollen, Monet zu Hause hängen. Und da reden wir über ein Bild, das teilweise im ein- oder zweistelligen Millionenbereich versichert ist. Und das ist natürlich schon eine Sache, da gehört sehr viel Vertrauen dazu, dass dann eine Familie sagt, also jetzt aktuell bei der Ausstellung auch, ich kann das ja sagen, bei unserer Warhol-Ausstellung gibt es eine großartige Familie, die Familie Weishaupt in Ulm. Und die haben direkt bei Andy Warhol in New York in der Factory ein großartiges Bild, ein Original von Andy Warhol erworben, einen Goethe. Und,
das ist mein Lieblingsbild.
Und wir wussten, dass der Senator Weishaupt dieses Bild erworben hat. Und wir haben dann eben auch den Kontakt hergestellt über den Professor Doschka zur Familie Weishaupt. Und die haben dann einen Familienrat abgehalten, ob sie uns dieses Bild ausleihen. Und das war für uns natürlich dann auch eine tolle Ehre und auch eine Auszeichnung, dass sie gesagt haben, neben den vier Siebdrucken, die wir zeigen, dürfen wir dann auch noch dieses Bild auf Leinwand zeigen und dazu gestimmt haben. Und das ist eine Vertrauensfrage. Und so ist zum Beispiel auch Reinhold Wirth seit vielen, vielen Jahren mit seiner großartigen Sammlung Leihgeber oder die Sammlung Siedler in Furtwangen und so weiter, Sammlung Johenning. Also ich könnte es unendlich fortsetzen. Und das sind einfach Menschen, die Glück hatten in ihrem Leben und natürlich auch sehr erfolgreich waren aufgrund ihrer Lebensleistung und dadurch großartige Kunst sammeln konnten und jetzt sagen, die hängen nicht nur bei mir zu Hause und dekorieren meine Wände, sondern ich will dieses Glück und diese Begeisterung für die Kunst und auch dieses großartige Kunstwerk zu Hause hängen zu haben, auch mit anderen Menschen teilen und leihen uns das wieder aus und damit können wir wieder anderen Menschen eine große Freude machen. Und wie gesagt, bei unseren Ausstellungen kommen zwischen 50.000 und 85.000 Besucher. Das ist eine enorme Zahl jedes Jahr. Das haben oft große Staatsgalerien, manchmal nicht. Und deswegen ist es toll, eben auch die Schätze aus privaten Sammlungen zeigen zu können, weil das ist einzigartig und sowas ist oft gar nicht machbar.
Da wollte ich eben genau nachhören und nachfragen, was der Privatsammler davon hat, wenn er sich von einem Bild trennt. Ja. Du hast es gerade sehr, sehr anschaulich erläutert, wie viel Vertrauen da im Hintergrund sein muss, damit man das tut.
Ja.
Es geht wirklich um diese Idee, wo man sagt, ja, der hängt bei mir und ich freue mich jeden Tag, die nächsten vier Monate sollen auch andere das sehen. Das ist der Hintergrund für einen Sammler, das überhaupt rauszugeben?
Ja, also Professor Doschka hat dann mal eine schöne Geschichte erzählt. Er hat da eine Ausstellung vorbereitet zu Chagall und ist dann bei einem privaten Sammler empfangen worden in Paris. Und der Sammler war weit über 90 Jahre alt, also der war schon Richtung 100. Und er hat natürlich den Holocaust miterlebt und er hat mitbekommen, wie Deutschland Frankreich besetzt hat und Paris. Und das hat natürlich bei diesem alten Mann auch Spuren hinterlassen. Und plötzlich kommt ein deutscher Kurator und bittet um ein Bild. Und er hat sich das dann angehört und lange überlegt und hat gesagt, wissen Sie was, Ihre Ausstellungskonzeption ist so wichtig und dieser kulturelle Austausch auch zwischen Deutschland und Frankreich ist so wichtig. Und auch auf die Gefahr hin, dass wenn das Bild in einem halben Jahr wieder zurückkommt und ich lebe mit diesem Bild, also in diesem Raum oder in dieser Wohnung hing nichts außer dieser Chagall. Auch wenn ich weiß, wenn dieses Bild nach rund einem halben Jahr zurückkommt, dass ich nicht mehr leben werde, gebe ich ihnen dieses Bild. Und das sind natürlich wirklich berührende Geschichten, dass man merkt, die Menschen trennen sich wirklich auch im Bewusstsein. Wenn die Bilder zurückkommen, sind sie vielleicht nicht mehr da. Und das ist natürlich schon etwas, das hat sehr viel mit Vertrauen zu tun. Das hat mit großartigem Mäzenatentum zu tun. Und es hat auch mit der Begeisterung und mit der Liebe zur Kunst zu tun, zu sagen, ich besitze es zwar, oder wenn man ehrlich ist, darf es temporär besitzen, aber es verschwindet bei mir nicht in einer, in einem dunklen Safe, sondern ich teile es mit anderen Menschen. Und das ist eigentlich das größte Geschenk, weil die Bilder sind ja auch dafür gemalt, dass die Menschen sich damit auseinandersetzen, dass sie gezeigt und ausgestellt werden und nicht in irgendwelchen Depots hängen. Und wenn es von der konservatorischen Seite her vertretbar ist, ist es einfach auch toll, dass man diese Bilder sieht und das ist das Besondere.
Dann haben wir also nicht nur Respekt vor eurer Leistung, die ihr als Zusammenträger und Kuratoren da macht, sondern haben wir wirklich auch Respekt vor den Leuten, die sich trauen, sich von einem Bild zu lösen und zu trennen und sagen, ich vertraue darauf, dass das in gute Hände kommt und ich möchte, dass sich andere Menschen daran erfreuen. Das ist ein wichtiger Aspekt, den hatten wir bestimmt noch gar nicht so verinnerlicht. Gut, dass du da jetzt mal drauf hingewiesen hast, das ist so, hast du recht.
Absolut.
Das ist wirklich so.
Und da gehören eben viele Dinge dazu. Das ist die Art und Weise, wie werden die Bilder übergeben, wie wird es transportiert, wie wird es versichert, was sind die konservatorischen Bedingungen.
Da wollen wir gleich ausführlich
drüber reden. Genau, und das sind alles Themen, die spielen damit rein, dass die Leihgeberinnen und Leihgeber einfach wissen, wenn sie die Bilder zu uns nach Linda an Bodensee ausleihen, dann sind diese Bilder in sehr guten und sicheren Händen.
Habe die Ehre heute mit Alexander Warmbrunn, der uns gerade erzählt hat, wie viel Arbeit persönlicher Kontakt und Vertrauen drin steckt, dass man Bilder von großen Künstlern tatsächlich als Leihgaben für eine der wunderbaren Ausstellungen, die du und dein Team dort machst, nach Lindau bekommt. Jetzt interessieren uns natürlich auch die rein praktischen Sachen. Also es gibt euch jemanden Chagall. So, wir wissen alle, was ein Chagall wert ist. Der muss ja transportiert werden, in dem Fall von Frankreich nach Deutschland. Und dann muss es versichert werden. Und dann muss es gehängt werden. Und dann braucht es wahrscheinlich bestimmte Licht- und Luftfeuchtigkeitsverhältnisse. Was hängt da alles dran? Erzähl uns ein bisschen.
Also in der ersten Phase steht erstmal die Konzeption. Also man muss erstmal eine zwingende Konzeption erarbeiten. Und so, dass die Leihgeberinnen und Leihgeber das Gefühl haben, ja, mein Bild passt da auch gut rein. Die wollen natürlich auch wissen, in welchem Kontext steht es, wer sind die anderen Leihgeber. Dass die einfach so ein bisschen ausloten, was ist so das Gesamtgefüge und was ist die Konzeption. Und wenn das dann geklärt ist, dann müssen wir natürlich im nächsten Schritt, machen wir erstmal den Check-up. Also da geht es darum, die Bilder auch sozusagen zu überprüfen, meistens auch im Werksverzeichnis sind die Bilder dort verzeichnet. Das ist uns ganz wichtig, dass wir dann einfach in der einschlägigen Literatur prüfen.
Also man prüft quasi, ob der Chagall, den man da holen will, auch wirklich der Chagall ist.
Genau, da gibt es bestimmte Zertifikate. Wir schauen, gibt es Echtheitszertifikate, von wem ist das Bild, zum Beispiel von Chagall dann, um an dem Beispiel zu bleiben, an einen bestimmten über einen Galeristen verkauft worden, in welchen Ausstellungen war das Bild überall zu sehen. Da sieht man, das war in der Ausstellung in London, da war es in St. Petersburg, da war es in Paris zu sehen, in der und der Ausstellung. Also diese Bildhistorie, die ist eben auch ganz wichtig, dass wir die klären.
Für ein Bild.
Für ein
und
Bild.
Ihr habt ja da 50, 60.
Also jetzt bei der aktuellen Ausstellung bei Andy Warhol sind 96 Bilder. Oh. Und das muss natürlich dann immer geprüft werden und da verlassen wir uns natürlich schon auch sehr stark darüber, auf unsere Kolleginnen und Kollegen, die dann die Echtheitszertifikate gemacht haben und so weiter. Aber wir prüfen das im Rahmen unserer
Arbeit.
Möglichkeiten, müssen wir das prüfen. Und dann muss natürlich mit dem Leihgeber geprüft werden oder vereinbart werden, wie möchte er den Transport. Und das ist zum Beispiel auch eine Sache, die ist ganz kompliziert. Also zum Teil gibt es dann zum Beispiel Beispiel Leihgeber, die sagen, wir lassen niemand Fremdes, also keinen Kunsttransporteur bei uns ins Haus. Für die Hörerinnen und Hörer vielleicht interessant, also das ist nicht so, dass man dann in der Regel irgendwo privat nach Hause geht und dann hängt man irgendein Bild ab und transportiert es dann nach Lindau, sondern da gibt es eine Handvoll Kunstfirmen, die haben sich darauf spezialisiert, die Bilder speziell zu verpacken. Dann werden die mit gepolsterten und gepanzerten Fahrzeugen transportiert. Und dann muss man vereinbaren, ist es ein Sammeltransport, ist es von Paris ein Einzeltransport. Also es gibt auch Leihgeber, die sagen, mein Bild darf nicht über einen Halt in Köln transportiert werden, sondern das muss direkt von Paris nach Lindau einen Direkttransport geben.
Kein Halt, dass nichts passieren kann.
Kein Halt, ja. Da müssen die immer, müssen es mehrere Fahrer sein, sodass die sich dann auch mit den Ruhezeiten abwechseln können. Und dann gibt es eben auch zum Beispiel Leihgeber oder Leihgeberinnen, die sagen, ich möchte nicht, dass jemand weiß, dass das Bild in Paris in meiner Wohnung hängt oder in Saint-Tropez in meiner Villa. Und dann fährt zum Beispiel Professor Doschka nach Paris und geht dann in die Wohnung. Da kriegt er dann das Bild von der Leihgeberin und dem Leihgeber übergeben, packt es dann ein und bringt es dann zum Beispiel anonym an ein Bankschließfach. Und dort wird dann in einer Pariser Bank das Bild deponiert und dort kommt dann die Kunstspedition hin, die das Bild dann übernimmt und dann macht sie den Transport. Und dadurch ist sozusagen sichergestellt, dass niemand von den Kunsttransporteuren weiß, wo das Bild zum Beispiel privat zu Hause hängt.
Ja, natürlich.
Und teilweise sind die aber auch sehr offen und sagen, sie können gerne bei uns zu Hause kommen, die Bilder abhängen oder sie haben es in einem Depot. Also es gibt auch Kunstdepots. Ja. Viele Leihgeber haben ihre Bilder im Zollfreilager gelagert, zum Beispiel in der Schweiz. Und dann fährt eben unser Kunsttransporteur dorthin, holt die Bilder ab und dann wird eben eine sehr genaue Logistik gemacht. Wie werden die Bilder mit wo, mit durch wen, wann antransportiert?
Welchen Zeitraum müssen wir uns da vorstellen? Also nehmen wir mal an, ihr öffnet die Ausstellung Mitte Mai, nur mal ein Datum zu nennen. Ja. Ab wann rollen die Transporte an?
Also schon 3-4 Wochen im Vorhinein wird das dann geplant. Das wird dann auch bei uns immer mit der Kripo beziehungsweise mit der Polizei abgesprochen. Und zum Beispiel unsere Transporteure werden dann auch immer mit der Polizei, in dem Moment, wo sie das Stadtgebiet von Lindau betreten, werden die von der Polizei eskortiert, kommen dann ans Museum und da gibt es, da kann ich natürlich jetzt nicht im Detail drüber sprechen, ein gewisses Prozedere und eine gewisse Ablauf. Ja. Aber da werden die Bilder dann auch unter Polizeibewachung entladen, kommen dann ins Museum. Wir müssen natürlich vorher Check-ups machen. Wie ist die Luftfeuchtigkeit? Also zum Beispiel die Bilder dürfen nur zwischen 50% und 55% relative Luftfeuchte haben. Das heißt, die Räume müssen bei uns belüftet bzw. entlüftet werden. Die Temperatur muss etwa um die 20 Grad liegen, relativ konstant. Da müssen wir im Vorfeld sogenannte Facility Reports geben. Also wir müssen über ein Jahr hinweg nachweisen über Messer, also über Messungen, wie die Luftfeuchte und die Temperatur war. Und dann guckt sich der Leihgeber oder der Konservator die Werte an und sagt, es ist in Ordnung, die Bilder dürfen dorthin reisen. Und erst wenn sozusagen die Temperatur stimmt, die Luftfeuchtigkeit stimmt, die Beleuchtung stimmt, da arbeiten wir mit einem der Weltmarktführer von Museumsbeleuchtung, der Firma Zumtobel in Dornbirn zusammen, dann werden die Bilder mit Polizeieskorte angeliefert. Dann werden die natürlich gehängt, sehr professionell. Und das muss alles davor schon geregelt werden und natürlich auch das ganze Thema Versicherung muss laufen. Ja. Also die Leihgeber sagen dann ganz genau, wir möchten, dass die Bilder so und so versichert sind und durch den und den und durch eine Rückversicherung nochmal. Und da gibt es eben auch gar nicht so viele Versicherungen, die Kunstversicherungen machen. Und vor allem die Versicherungsgeber, die einzelnen Versicherungsagenturen versichern sich gegenseitig dann wieder rück, weil da geht es natürlich schon um immense Werte.
Und aber ihr müsst es zahlen, die Stadt muss es zahlen oder wer zahlt es?
Wir zahlen eine Versicherungsprämie. Ah. Also wir haben eine Police und diese Police hat ein paar Promille, sonst könnten wir das natürlich nicht zahlen. Also ein paar Tausendstel des Versicherungswertes, sonst wäre das für uns überhaupt nicht darstellbar. Und bevor die Bilder eingepackt werden bei den Leihgebern, werden die dort oft auch nochmal von Restauratorinnen und Restauratoren untersucht. Das heißt, da wird ein genaues Zustandsprotokoll erstellt, in welchem Zustand das Bild ist. Wie sieht der Rahmen aus? Wie ist die Leinwand beieinander? Hat sich zum Beispiel von der Struktur was abgelöst? Sind alle Farben sicher? Ist der Firnis in Ordnung? Und so weiter. Und das wird genau dokumentiert. Und dann hat das Bild wie eine Art Personalausweis. Da wird alles genau, Augenfarbe, Größe, Zustand, alles genau dokumentiert. Und dann wird dieses Bild bei uns angeliefert und dann haben wir wieder eigene Restauratorinnen. Zum Beispiel eine Restauratorin ist nur für Arbeiten auf Papier zuständig, die andere nur für Gemälde. Und dann wird von unserer unabhängigen Gutachterin sozusagen das Bild nochmal im wahrsten Sinne des Wortes unter die Lupe genommen, also mit Mikroskop und so weiter, und wird genau verglichen, was hat die Kollegin oder der Kollege beim Einpacken festgestellt.
Und sehe ich das auch?
Ist beim Transport schon etwas passiert? Das wird bei uns genau protokolliert. Und am Ende der Ausstellung wird genau das gleiche Prozedere nochmal statt. Das heißt, wir müssen es mit unseren unabhängigen Gutachtern anschauen. Und dann kommt noch was wirklich Interessantes dazu. Teilweise haben die Bilder sogar Betreuer. Das nennt man Kuriere. Und diese Kurierin oder Kurier reist dann vom Leihgeber oder vom Museum mit. Das heißt, die sitzen dann
in
Paris mit in den Transporter oder sitzen neben der Kiste im Flugzeug und begleiten die Bilder bis an den Ort der Aufhängung, sind dann dabei, wenn die Klimakiste aufgemacht wird. Die Bilder reisen in der Regel in einer Kiste, die ist komplett klimatisiert. Das heißt, die Bilder werden im Klima, wie sie gelagert werden, zum Beispiel beim Leihgeber, steht diese Kiste 24 Stunden. Dann akklimatisiert die sich von der Luftfeuchte und von der Temperatur genau mit dem Raumklima dort. Dann wird dieser Chagall zum Beispiel, um wieder bei dem Beispiel zu bleiben, untersucht von der Restauratorin, kommt dann, wird verpackt, kommt in die Kiste, wird dann transportiert und muss dann bei uns im Museum wieder 24 Stunden stehen, sodass sich praktisch das Bild mit der Raumluft des Museums akklimatisiert. Und erst dann wird die Kiste geöffnet unter Beisein der Kurierin oder des Kuriers, der Begleiterin der Sammlung oder des Museums. Und erst unter ihrer Aufsicht darf das Bild dann geöffnet werden, beziehungsweise die Kiste geöffnet werden und das Bild angeschaut werden. Und erst wenn sie das dann überprüft hat, gemeinsam mit unserer Restauratorin, und alles in Ordnung war, dann darf das Bild unter ihrer Aufsicht aufgehängt werden. Also da macht man sich als normaler Museumsbesucher, glaube ich,
keine Vorstellung, was da dahinter steckt. Man geht da hin und sagt, ja, hübsch und das gefällt mir und und sagt vielleicht auch, kommt raus, sagt, tolle Ausstellung, muss man empfehlen, muss man reingehen. Ja. Nein, man macht sich keine Vorstellung. Ja. Hast du dir eine Vorstellung gemacht, ehe du damit angefangen hast?
Ja, also natürlich schon während dem Studium und bei den vielen Ausstellungen, die ich begleiten durfte, bin ich da natürlich reingewachsen. Und es ist heute noch so, dass man eine unglaubliche Ehrfurcht hat vor den Arbeiten. Und gleichzeitig ist es ja unglaublich spannend, weil man kennt die Arbeiten dann eben nur von Abbildungen. Man kennt nur die Zertifikate, man kennt Ausstellungen. Kataloge. Aber wenn die Kiste aufgeht und dann die Bilder rauskommen und dann werden die ausgepackt und man sieht das Bild zum ersten Mal im Original, dann erlebt man solche positiven Überraschungen, weil das atmet dann auch die Aura des Originals und das ist einfach durch keine Reproduktion, auch durch den besten Kunstdruck, nicht ersetzbar. Und das ist etwas, das ist als Ausstellungsmacher für uns die größte Freude.
Das ist ein Glück, gell?
Große Zufriedenheit. Und wenn man sieht, dann geht auch die Konzeption auf das, was wir uns im Vorfeld überlegt haben, auch Professor Doschka, wie die Bilder dann in der Reihenfolge hängen.
Ja. Das ist ja auch schwer.
Macht man sich Gedanken drüber, was ist die Dramaturgie, also in welcher Reihenfolge, wie hängt man die Bilder, wie ist die Konzeption, was ist der Ablauf, und dann sieht man, wie diese einzelnen Juwelen sozusagen aus der Kiste kommen und dann reihen die sich wie zu einem Geschmeide zusammen und werden zu einem einzigartigen Geschmeide und das ist während der Zeit nur in Lindau zu sehen. Und hinterher verschwinden diese einzelnen Diamanten, Brillanten wieder in unterschiedlichen Kisten und das ist natürlich dann sehr traurig. Und das gehört beides dazu, dieses Entstehen, dieses unglaubliche Glück, diese Dankbarkeit, wenn dann hoffentlich die Ausstellung erfolgreich zu Ende geht und den Bildern nichts passiert ist, weil das sind natürlich wie Babys, die man wie rohe Eier behandelt und das ist auf der einen Seite eine große Erleichterung, wenn die Bilder dann sicher wieder gehen und trotzdem ist man auch unglaublich traurig, weil man ganz genau weiß, in dieser Zusammenstellung wird man die Bilder nie wieder sehen im Laufe seines Lebens. Und das trägt man dann eben als schöne Erinnerung, als Ausstellungsmacher in sich weiter.
Aber die Traurigkeit muss ja nicht allzu lange anhalten, denn wahrscheinlich arbeitest du ja in dem Moment, also zum Beispiel jetzt, die Andy Warhol ist noch nicht zu Ende, in gut zwei Wochen, du arbeitest und dein Team und Herr Professor Doschka sicher schon an der nächsten.
Genau. Also bei uns laufen eigentlich immer Ausstellungsprojekte immer parallel.
Ja.
Und wir haben natürlich jetzt für nächstes Jahr, das ist ein Thema, das werden wir vielleicht nachher noch streifen, eben ein besonderes Jahr, denn wir bauen ja unseren Kavatzen, das ist unser eigentliches Stadtmuseum, für fast 30 Millionen um, haben dafür auch von der Bundesrepublik und vom Freistaat Bayern sehr viel Geld bekommen, weil es ein Museum von nationaler Bedeutung ist. Und wir planen im Augenblick für Ende nächstes Jahres die Wiedereröffnung des Museums. Und wir denken dann natürlich schon drüber nach, wie geht es dann weiter? Wie können wir die Ausstellungsserie fortsetzen? In welchem Rhythmus? Also da sind sehr viele Ideen da. Aber auch für die Vergangenheit ist es natürlich so, dass man immer schon parallel an unterschiedlichsten Projekten arbeitet. Und man sieht, das und das Projekt ruckelt sich zusammen, da entsteht was und das muss noch ein bisschen geschoben werden, weil da fehlen noch ein paar wichtige Arbeiten oder die Sammlung ist gerade nicht verfügbar oder das Museum hat gerade einen Umbau und da wären die Bilder verfügbar. Und so muss man halt immer von Mal zu Mal sozusagen schauen, welche Konstellationen sich ergeben.
Ganz schön schwer. Also ich muss ganz ehrlich sagen, lieber Alexander, vielen Dank für diese Einblicke im Moment, denn jeder von uns war bestimmt schon in einigen Ausstellungen und hat sich bei der einen mehr gefreut, bei der anderen vielleicht ein bisschen weniger, je nachdem, wie man Zugang findet zu der Kunst und zu den Werken, die da ausgestellt werden. Aber wenn man das mal so hört aus berufenem Mund, was da dahinter steckt, meine Güte, da hat man wirklich Respekt, Hochachtung und Respekt. Und ich glaube, da geht man mit ganz anderen Augen durch, wenn man da mal so ein bisschen Einblick bekommt, was das für die Ausstellungsmacher eigentlich bedeutet. Und wie schön auch, dass ihr sagt, Glück und Freude können wir dann eben schon auch empfinden. Wir unterhalten uns gleich weiter nach den 11 Uhr Nachrichten und da wollen wir natürlich auch einen Blick drauf werfen, was Kultur überhaupt bedeutet in einer Stadt von der Größenordnung wie Lindau, was man machen kann, wo man auch Grenzen hat, wie man mit dem Etat zurechtkommen muss, der natürlich in einer kleineren Stadt nicht so groß sein kann wie in der Großstadt. Also da haben wir noch einige Themen. Bis hierhin vielen Dank.
BR Heimat. Habe die Ehre.
Ich grüße ganz herzlich Bettina Arne am Mikrofon. Mein Gast heute Alexander Warmbrunn, der Kulturamtsleiter der Stadt Lindau. Und er hat uns gerade wirklich sehr spannende Einblicke gegeben, wie man als Macher von so großen Ausstellungen, die seit 10 Jahren, etwas mehr als 10 Jahre in Lindau laufen, wie man da agieren und operieren muss und was man alles beachten muss, woher die Bilder kommen, wie man sie versichern muss, transportieren muss, warum Privatleute Bilder überhaupt in eine Kunstausstellung geben, also was da alles dahinter steckt. Und es war ungemein spannend. 50.000, 60.000 Besucher kommen zu den großen Ausstellungen nach Lindau. Alexander, da hat die Stadt natürlich auch was davon. Also die Stadt Lindau profitiert davon. Denn es sind ja nicht nur die Einheimischen oder Menschen, die direkt drumherum wohnen. Da reisen bestimmt auch Urlauber, die ein bisschen bleiben oder Touristen, die übernachten, vielleicht länger bleiben, auch extra an.
Ja, das ist natürlich eine Diskussion, die wir in Lindau immer wieder haben und wo ich als Kulturamtsleiter natürlich auch die Aufgabe habe, sozusagen immer wieder eine Abwägung zu schaffen und eine Abwägung heranzustellen zwischen den Bürgerinnen und Bürgern unserer Stadt für die ich natürlich hauptsächlich unseren Kulturauftrag habe oder unser Kulturprogramm mache und wo die Ausstellungen natürlich ein ganz zentraler Bestandteil sind. Ich sage mal nur ein Beispiel. Wir haben in der aktuellen Ausstellung sicherlich 300 Schulklassen da. Die kommen aus der ganzen Region und die sind nicht nur 15 Minuten im Museum und gehen dann wieder, sondern die schauen sich die Ausstellung an und machen dann in der Regel anderthalbstündige Workshops, wo sie jetzt zum Beispiel am Beispiel Andy Warhol selber einen Siebdruck erstellen und den mit nach Hause nehmen. Und man kann sich ja vorstellen, wenn man über 10 Jahre hinweg jedes Jahr eine solche Sonderausstellung zeigt und als Schüler sozusagen ständig jedes Jahr so einen Workshop mitmachen darf und da hineinkommt, dann ist es natürlich eine kulturelle Grundbildung, ein Zugang zur Kunst, der kann einem im Laufe des Lebens nie mehr genommen werden. Und wenn man dann in eine tolle Kulturstadt wie zum Beispiel nach München kommt und da ist eine tolle Ausstellung in der Neuen Pinakothek oder wo auch immer, dann sieht man, den Namen habe ich schon mal gehört und Picasso und hier. Und dann gibt es einen Zugang, weil man weiß, was ist ein Museum, was ist eine Sonderausstellung, wie funktioniert es. Man hat keine Berührungsängste und man hat einfach auch schon eine Offenheit. Mhm. Und das ist mir eben wichtig, dass wir unseren Kindern und unseren Jugendlichen eine Offenheit gegenüber zeigen, dass wir einen Zugang zu Kunst und Kultur bieten. Und der kann ihnen, wie gesagt, Zeit ihres Lebens nicht mehr weggenommen werden. Und für unsere Bürgerschaft ist es natürlich wahnsinnig wichtig, diese Ausstellungen zu haben, denn diese Ausstellungen sind zum einen identitätsbildend, aber zum anderen einfach auch Dialog. Da wird sich drüber ausgetauscht, da gibt es Rahmenprogramme, da gibt es Diskussionen, da gibt es öffentliche Vernissagen, wo die Leute dazu eingeladen sind. Jetzt nächste Woche ist die große lange ORF-Nacht, wo die Menschen bis nachts um 1 Uhr ins Museum gehen können. Und die zweite Komponente ist, dass Linda natürlich auch eine Kultur, eine Tagungsstadt ist. Wir sind natürlich auf der einen Seite eine Kleinstadt mit 25.000 Einwohnerinnen und Einwohnern und auf der anderen Seite eine internationale Stadt im internationalen Kulturraum Bodensee. Und wir haben mit den Nobelpreisträger-Tagungen, man darf es nicht vergessen, wenn man so will, die New York Times hat mal getitelt, derzeit ist Lindau die schlauste Stadt der Welt, weil Nobelpreisträger aus der ganzen Welt nach Lindau kommen und dort mit jungen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, 800 an der Zahl, sich intensiv austauschen über das, was unsere Welt momentan zusammenhält, aber auch was die Zukunft angeht in der Wissenschaft. Und wir haben die größte Psychologen- und Psychotherapietagung in der Stadt und so gibt es eine ganze Reihe von internationalen Tagungen. Regelmäßig kommen Bundeskanzler oder Bundespräsident zu uns zu Eröffnungen. Also man sieht, wir sind eine internationale Tagungs- und Kulturstadt. Und für diese Menschen, die wir in Lindau begrüßen wollen und in Lindau begrüßen, das hat ja eine lange Tradition von über 70, 75 Jahren, denen wollen wir natürlich gegenüber auch ein tolles Kulturprogramm bieten. Und das weit über das hinausgeht, was eine normale
was
Kleinstadt
man sonst erwarten würde, wenn man in
mit 25.000 Einwohnern hat.
Ja.
Man muss da zur Historie natürlich auch sagen, Lindau war nach dem Krieg eine kreisfreie Stadt. Ja, sie hatten eine Eigenverwaltung und dadurch hat der damalige Oberbürgermeister zum Beispiel auch eine Spielbank geschaffen. Mhm. Da wurde Geld nach dem Krieg sozusagen verdient und das ist unter anderem auch wieder ins Stadttheater geflossen. Also Lindau hat mit fast 700 Sitzplätzen das größte Stadttheater, das es am ganzen Bodensee gibt. Das muss auch regelmäßig gefüllt werden. Wir haben eine wunderbare ERB, also ehemals Reichsstädtische Bibliothek. Das ist eine der größten Sammlungen von Handschriften und Büchern zur Zeit der Aufklärung nördlich der Alpen. Wir haben eine wunderbare Stadtbibliothek, wir haben eine wunderbare Musikschule, wir haben so viele Kultureinrichtungen in der Stadt und die müssen natürlich für die Bürgerinnen und Bürger funktionieren, aber wie gesagt, wir sind auch eine große Stadt, wo der Tourismus eine große Rolle spielt. Wir rechnen etwa, dass wir zwischen 3 und 4 Millionen Tagestouristen haben und wir haben im Jahr über 1,2 Millionen Übernachtungen und das ist natürlich für für eine Kleinstadt wie uns elementar wichtig auf der einen Seite, weil das ist ein Wirtschaftsfaktor, und auf der anderen Seite sind die typischen Probleme, die dadurch entstehen in einer Kleinstadt, wie gehen wir mit dem Verkehr um, was ist Parken, das stellt uns natürlich auch vor große Herausforderungen. Und so ist es für mich als Kulturamtsleiter der Stadt eben auch immer wichtig zu sagen, wie macht man eine Kulturversorgung für eine Bevölkerung, die dort wohnt, für eine ganze Region, und wie kann man aber auch den internationalen Besucherinnen und Besuchern unserer Stadt einfach ein attraktives Kulturangebot schaffen. Und was man nicht vergessen darf, das ist, dass Kultur natürlich bei uns auch Einzelhandel, Hotellerie, Gastronomie ganz stark belebt. Es kommen Menschen seit über 10 Jahren aus dem europäischen Ausland, aus ganz Deutschland, die übernachten bei uns, die haben Hotels.
Die gehen zum Essen, einkaufen.
Die machen Wellness, die gehen einkaufen. Die kommen zum Beispiel auch im Zuge der Bregenzer Festspiele und sagen, wir kombinieren die tollen Kunstausstellungen mit den Bregenzer Festspielen. Die sind dann knapp eine Woche hier. Und der Kulturtourist, das weiß man, das ist ein nachhaltig reisender Tourist. Der gibt wirklich auch Geld aus für gutes Essen und für ein gutes Hotel und fühlt sich wohl in einer Stadt. Und dadurch kommt, wie man das Neudeutsch nennt, eine Umwegrentabilität in die Stadt. Das heißt, die Menschen lassen Geld da, um einfach Kultur zu genießen, Kultur zu konsumieren, sich weiterzubilden, und dadurch entsteht natürlich auch Kaufkraft für eine Stadt. Und das ist natürlich wieder für die ganzen Beteiligten wie die Hoteliers und die Gastronomen und die Einzelhändler extrem wichtig. Deswegen sind diese Kunstausstellungen oder unser Kulturangebot einfach sowohl für unsere Bürgerinnen und Bürger als auch für die Besucher unserer Stadt einfach wichtig.
Also es tut dem Image und dem Renommee der Stadt zusätzlich zu dem, was schon da ist oder schon seit vielen Jahrzehnten gepflegt wird, einfach gut.
Absolut. Und das ist mit ein Treiber, weil Lindau einfach auch überregional als Kulturstadt wahrgenommen wird und wertgeschätzt wird. Direkt 7 Kilometer von uns entfernt ist eine Landeshauptstadt, nämlich die Landeshauptstadt des österreichischen Bundeslandes Vorarlberg, Bregenz. Und wir haben zum Beispiel eine ganz enge Kooperation, das nennt sich Libre, also Lindau Bregenz. Und das ist eine Kooperation, das ist eine Zusammenarbeit, wo die Landeshauptstadt Bregenz mit der Kulturstadt Lindau sehr eng kooperiert und zusammenarbeitet. Und wir insbesondere im Bereich der Kultur ganz eng kooperieren, uns austauschen. Und ich meine, mit den weltberühmten Bregenzer Festspielen, über 250.000 Besuchern im Jahr, die größte Seefestspiele der Welt, ist es natürlich toll, dass es zwischen dieser tollen Landeshauptstadt mit diesen vielen Kulturangeboten und der Stadt Lindau ein Kombinationsangebot gibt, wo viele Menschen in der Region, in der Kulturregion natürlich davon präsentieren, aber darüber hinaus natürlich auch die Menschen, die sich entscheiden, Urlaub in Deutschland zu machen. Auch vor allem durch Corona ist ja die Entscheidung da, man will gar nicht mehr unbedingt Urlaub im Ausland machen, sondern Urlaub in Deutschland machen. Und da entscheiden sich viele Menschen einfach auch dorthin zu gehen, nicht nur wo es schön ist, wo man toll baden kann im wunderbaren klaren Bodensee, sondern wo man einfach auch hochwertige Kultur genießen kann. Und deswegen ist natürlich ein hochwertiges Kulturprogramm auch mitentscheidend dafür, wenn ich mich entscheide, wo will ich meinen Urlaub verbringen.
Aber ist es denn nicht auch so, dass Menschen, die da Urlauber, die da sind und dann in die Ausstellung gehen, dass die das ein oder andere Mal rauskommen und, ja, ich sage jetzt mal, ein bisschen fassungslos sind oder verblüfft oder angenehm überrascht oder wie auch immer wir das jetzt bezeichnen wollen, sagen, das hätte ich jetzt nicht gedacht, dass ich in Lindau sowas zu sehen bekomme. Das hört ihr doch bestimmt öfter mal.
Ja, das ist natürlich das Tolle, dass die Menschen begeistert sind von unserem Kulturangebot, damit nicht rechnen, und dadurch entsteht natürlich so etwas wie, wir haben ganz viele Wiederholungstäterinnen im positiven Sinne, die zu uns bei einer Ausstellung kamen, und als wir dann zum Beispiel auch auf einer Messe waren, bei der Free hier in München oder bei der CMT in Stuttgart oder in Zürich, bei einer großen Tourismusmesse, die Leute sagen, ja, wir kommen jedes Jahr nach Lindau, weil wegen den großen Ausstellungen oder der Festspiele sind wir eh da, und wir genießen das, wir haben das kennengelernt und wir finden einfach das Paket, das wir dort vorfinden, so interessant und fahren da mit dem Zug hin und verbringen da mehrere Tage in einem schönen Hotel. Und das ist natürlich für unseren Kulturstandort einfach wichtig, dass wir da ganz, ganz viele treue Fans haben.
Kunst und Kultur, immer ein Thema, über das gerne viel gestritten wird. Nicht nur wegen der Inhalte, sondern es geht ja gerne auch um Geld. Und ich vermute mal, da wird auch eine Stadt wie Lindau, wie viele andere Städte auch, das ein oder andere Mal ein bisschen schlucken, wenn es der Etat auf den Tisch kommt, wenn darüber gesprochen wird, warum will jetzt der Kulturamtschef Geld dafür oder dort für. Es ist nicht so leicht. Und eine Stadt wie Lindau mit 25.000 Einwohnern hat natürlich nicht den Etat zur Verfügung, den eine Großstadt dafür erübrigen kann. Also da wird man das ein oder andere Mal auch kämpfen müssen, oder? Um seine Posten, um seine Positionen, um seine Ideen, auch um das, was man gerne machen würde.
Ja, das ist ja immer die Frage, wofür man Geld ausgibt. Und ich habe große Sympathien für Schulen und für Sozialprojekte und Umweltschutz. Also da gibt es ja nicht entweder das eine oder das andere. Und von was ich eh gar nichts halte, ist, dass Menschen dann gegenseitig konkurrieren, ja, oder sich gegenseitig ausspielen. Sondern es geht darum, dass wir uns eigentlich Gedanken darüber machen, was hält eine Gesellschaft zusammen? Ja, was ist sozusagen der Kitt unserer Identität? Und da spielt einfach Kultur eine wesentliche Rolle. Wir sind Kulturmenschen, ob wir es wollen oder nicht. Jeder Zwei- oder Dreijährige, der Musik hört, fängt an, eine Interaktion damit zu erleben. Man weiß aus empirischen Studien, dass Kinder, die zum Beispiel ein Musikinstrument lernen, einfach sich auch in der Schule insgesamt leichter tun. Und ich glaube, dass einfach auch Kultur für das, wie wir uns als Gemeinwesen entwickeln und als soziale Menschen entwickeln, eine ganz, ganz wichtige Rolle spielt. Da gehört natürlich auch Sport dazu. Und deswegen ist es für mich so, wir entscheiden im Haushalt einer Stadt eigentlich immer darüber, was sind die sogenannten Pflichtaufgaben und was sind die freiwilligen Aufgaben. Und die Pflichtaufgaben ist völlig klar, das ist die Kanalisation und dass die Stromversorgung und der Abfall,
und
der Müll funktioniert und so weiter.
Das
ist keine Frage, dass das wesentliche und wichtige Aufgaben sind. Aber nur, weil die Kultur zu einer sogenannten freiwilligen Aufgabe gehört, während Bayern ja schon lange darüber diskutiert, ob es nicht in der Landesverfassung Kultur auch als Staatsziel sozusagen definiert, wo es meines Erachtens hineingehört, heißt es ja nicht, dass Kultur deswegen, nur weil es offiziell zu den freiwilligen Aufgaben gehört, etwas ist, was Luxus ist. Weil Kultur ist kein Luxus. Man denkt, naja, da geht man in ein schönes Konzert oder in eine schöne Ausstellung und das braucht man oder das braucht man nicht. Natürlich ist es nicht existenziell. Und trotzdem bin ich davon überzeugt, dass es zu dem, wie wir als Menschen miteinander umgehen, was wir für eine Achtung füreinander haben, was uns sozialisiert, mit welchen Themen wir uns auch beschäftigen, dass da Kultur einfach eine ganz wichtige Rolle spielt. Durch so ein Theaterstück in unserem wunderbaren Stadttheater oder durch einen Dialog, der da hinterher dann im Foyer stattfindet, durch eine Kunstausstellung, durch eine zeitgenössische Kunstschau, kommen die Menschen miteinander in den Dialog. Da wird miteinander manchmal diskutiert, da wird vielleicht auch manchmal gestritten, da werden unterschiedliche Positionen ausverhandelt. Aber ich glaube, das ist einfach auch wichtig, weil das zu erkennen, wo bin ich, wo stehe ich, wie denkt jemand anderes, das erweitert ja meinen Horizont. Und Kultur bringt natürlich auch immer aus anderen Kulturen, aus Großstädten und so weiter neue Ideen, neue Konzeptionen mit. Also man kocht nicht nur sozusagen im eigenen Saft. Und das alles kann gute Kulturarbeit. Und deswegen ist es eben kein unverzichtbarer Bestandteil, kein Luxus, sondern das ist etwas, wo ich immer sage, Kultur ist der Kitt, der uns in unserer Identität zusammenhält. Und deswegen hat Kultur auch immer etwas mit Demokratiestärkung zu tun. Und das ist mir einfach wichtig und deswegen sage ich immer, wenn ich mit meinen Haushaltspolitikern diskutiere, beim Kulturetat geht es nicht um Subventionen, sondern es geht um Investitionen. Ja. Es geht um eine Investition in unsere Kinder, in unsere Jugend und in unsere Demokratie. Und das ist für eine Stadtgesellschaft wie für uns im Augenblick einfach von existenzieller Bedeutung.
Findest du Gehör mit dieser Anschauung?
Man darf natürlich nicht vergessen, ich habe davon gesprochen, unsere Verwaltung und insbesondere unsere Stadträtinnen und Stadträte haben es natürlich schwer.
Ja.
Es ist eine Fülle von Aufgaben da und Lindau ist eine Kleinstadt und Lindau hat natürlich ist in ihrer Größe mit 25.000 Einwohnern die zweitverschuldetste Stadt ihrer Größe in ganz Bayern. Und dadurch drückt uns natürlich eine enorme Schuldenlast auf der einen Seite und wir haben zum Beispiel ganz viele Investitionen, Neubau, Mittelschule und so weiter, wo wir einfach auch in Bildung investieren müssen. Und trotzdem muss man das eine tun, um das andere zu lassen. Und man darf nicht vergessen, in der Stadt wie bei uns gibt es einfach ganz, ganz viele unterschiedliche Interessen. Und das habe ich ja schon eingangs gesagt, ich halte überhaupt nichts davon, diese Interessen gegeneinander auszuspielen. Aber natürlich ist die Tradition einer Stadt, wenn man zum Beispiel wie wir so lange ein Stadttheater unterhält, das auch so eine hohe Auslastung hat wie bei uns. Also es ist ja nicht so, dass da am Abend 50 Leute drin sitzen, sondern das ist oft mit 700 Leuten ausverkauft. Also bei uns ist das Theater wirklich ein Ort der Gesellschaft, wo man sich trifft und zwar generationsübergreifend. Unsere Museumsarbeit, also jetzt zum Beispiel unsere Sonderausstellungen, sind mit zwischen 50 und 85.000 Besuchern wirklich ein ganz, ganz wichtiger Bestandteil unseres Kulturlebens, ja, und unseres gesellschaftlichen Lebens. Und da merke ich natürlich schon, dass das in Lindau nicht gelebt wird als so, ach, das ist interessant, dass es das auch noch gibt, sondern dass es wirklich die Menschen vor Ort sagen, das ist ein existenzieller Bestandteil ihres Lebens. Und da denke ich schon, dass die Politik weiß, wie das zu schätzen weiß. Und was man auch nicht vergessen darf, wir werden natürlich dadurch, dass wir so viele Menschen anziehen, stützen wir Einnahmen im Handel. Das kommt über Gewerbesteuer wieder an die Stadt zurück. Unsere Einzelhändler, unsere Gastronomen, unsere Hoteliers verdienen auch durch unsere Kulturarbeit. Und wir leisten natürlich auch unseren Beitrag, indem wir nicht nur Eintrittsgelder kreieren, sondern gleichzeitig auch Sponsoring machen, Drittmittelakquise machen. Wir haben sehr viele Sponsoren, Unterstützer, Mäzene, Gott sei Dank. Es gibt Menschen, denen es Gott sei Dank auch finanziell gut geht, die ihren im Leben etwas geleistet haben und davon wieder etwas zurückgeben, indem sie sagen, wir unterstützen eure Kulturarbeit mit einem namhaften Betrag. Und ich glaube, aus dem Zusammenklang von allem wird es etwas, dass die Besucherinnen und Besucher etwas abgeben, dass aber auch die, die sozial benachteiligt werden, die Möglichkeiten haben, Kulturarbeit zu genießen, ohne dafür viel bezahlen zu müssen, dass die Stadt, Gesellschaft über ihre Finanzen, über ihre Steuern wieder etwas zurückinvestiert und gleichzeitig aber auch es Menschen gibt wie Mäzene oder Sponsoren in einer Stadt, die einfach auch sagen, wir unterstützen mit, dass es Kunst und Kultur gibt. Und dass dieser Dreiklang, dieser Zusammenspiel aus allen Beteiligten etwas dazu beiträgt, dass eine fruchtbare Kulturarbeit in einer Stadt stattfinden kann.
Und vor allen Dingen ist es, glaube ich, wichtiger geworden denn je, dass man nicht übereinander spricht, sondern dass man miteinander spricht, dass man eben an einem Tisch zusammenkommt, dass man unterschiedliche Positionen darf man haben. Das ist nicht das Problem, finde ich. Man muss aber der Position des anderen, die ich nicht vertrete, mit entsprechender Aufmerksamkeit und mit Respekt begegnen.
Genau.
Und dann kann man sagen, ja, ich verstehe das, dass du so denkst, ich denke vielleicht anders oder habe eine andere Meinung und wenn ich das jetzt erläutern darf und in der Regel, wenn es gut geht, wird man auch einen Kompromiss finden können, der beide Seiten zufriedenstellt. Das ist auch, glaube ich, gute Stadtpolitik.
Absolut. Und ich denke halt, da ist Kunst und Kultur auch ein Kristallisationspunkt, weil an einer Kunstausstellung oder an die, ob mir ein Bild gefällt oder nicht, ja, oder ein Theaterstück oder ein Konzert, darüber entzweien sich natürlich auch die Geister. Dem einen emotionalisiert es und spricht es an, der andere sagt, das ist gar nicht mein Thema. Aber genau in diesem Dialog, in diesem Austausch darüber, findet Demokratiestärkung und Demokratiebildung statt und Respekt vor dem anderen. Und deswegen brauchen wir, das muss ich natürlich auch sagen, aber dahinter stehe ich auch, ein Mehr an Kulturarbeit und ein Mehr an Kulturetat, weil wir darüber starke Kinder und starke Jugendliche und eine starke Gesellschaft bilden, die eine Resilienz bildet gegenüber Strömungen am linken oder am rechten Rand, weil das zerreißt unsere Gesellschaft. Ja? Und das haben wir ja zum Beispiel auch in der Weimarer Republik gemerkt, dass wir durch eine Zersplitterung der Parteien, durch eine Zersplitterung des politischen Systems einfach auch eine Demokratie-Schwächung erleben. Und das macht uns angreifbar. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir eine gute Demokratie-Stärkung haben. Und da kann Kultur eine ganz, ganz wichtige Rolle spielen. Und deswegen ist Kultur weit mehr als irgendein schmückender Anhang, sondern das ist wirklich essentiell, um unsere Lebensgrundlagen auch für Zukunft zu erhalten und zu entwickeln.
Ja, Alexander, wenn jemand so brennt für das, was er tut und auch begründen kann, warum man das für so wichtig erachtet, seine Kulturarbeit, dann muss man sich natürlich nicht wundern, dass ihr ausgezeichnet worden seid, das Kulturamt der Stadt Lindau, also respektive natürlich dann mit auch du und dein Team mit dem Europäischen Kulturpreis für herausragende Leistungen, den kriegt ja nun mal nicht jeder. Da kann man auch mal ein bisschen stolz drauf sein und das muss man auch erwähnen. Toll.
Ja, das hat uns natürlich gefreut und den Dank muss ich natürlich auch an mein Team zurückgeben. Die haben die letzten Jahre sehr, sehr viel geleistet und als dann die Nachricht aus Basel, aus der Schweiz kam, die den Europäischen Kulturpreis vergeben, dass die Bregenzer Festspiele ihn für ihre Nachwuchsarbeit für Österreich bekommen und eben das Kulturamt der Stadt Lindau für die Bundesrepublik Deutschland so einen renommierten Preis für die herausragende Kulturarbeit zu bekommen, das hat uns natürlich unglaublich gefreut. Und das ist natürlich auch so ein bisschen Anerkennung dessen, dass wir einfach versuchen, in unserer Region eine gute Arbeit zu machen. Und zwar in allen Bereichen, die ich in meinem Kulturamt habe. Und ich sage immer zum Beispiel auch bei den Kunstausstellungen, was wir machen können, ist zum Beispiel eine Retrospektive im Kleinformat. Also wir können ja immer nur einen Ausschnitt zeigen. Aber was wir machen können, ist, dass wir Lust machen auf Kunst, dass wir für Kultur begeistern, dass wir eine Basiskulturarbeit leisten und Menschen dafür begeistern und vor allem auch junges Publikum dafür begeistern, sich mit Kunst und Kultur zu beschäftigen. Und wenn sie dann zum Studium oder zur Ausbildung oder wie auch immer woanders hinkommen, haben sie diese Keimzelle in sich und gehen dann ins Museum oder ins Theater und ins Konzert. Und das ist mir einfach wichtig, dass wir in der regionalen und in der lokalen Kulturarbeit einfach Lust machen, einen Boden bereiten, worauf auf dem Kunst und Kultur gedeihen können.
Also ihr sät da quasi was aus und die Saat geht auf und dann haben wir alle was davon.
Genau. Als Gesellschaft, und das ist so. Und das ist einfach so mein Verständnis von Kulturarbeit, dass es ganz, ganz große, wichtige Einrichtungen gibt, natürlich vor allem auch hier in München oder wenn ich jetzt an das Sinfonieorchester des BRs denke und so weiter, die eine fantastische Arbeit machen, ja, aber die Keimzelle dessen, die führen wir sozusagen in der Region und auch in der Provinz mit uns mit, indem wir sozusagen dafür begeistern. Und das ist einfach auch mit eine Aufgabe, Menschen mitzunehmen, zu begeistern für Kunst und Kultur, um einfach sie auch aus diesem Schattendasein, dass es etwas Exotisches wäre oder dass man Elitäres wäre oder dass es da nur einen Zugang für die Reichen und die Schönen gibt. Das ist totaler Quatsch, weil jeder, der auch ein Blasmusikinstrument erlernt, was ja für Bayern, für den BR Heimat einfach auch essentiell ist, das ist eine große Blasmusikkultur und so weiter oder sie in Chören singt und so weiter. Das sind einfach alles Themen, die gehören mit zu unserer Kulturleistung dazu. Und es ist einfach wichtig, dass wir uns öffnen und nicht in einem Elfenbeinturm sozusagen Menschen ausschließen. Und da gehören Menschen anderer Kulturen genauso dazu.
Spannen wir noch ganz kurz nochmal den Bogen zurück zu den Ausstellungen, mit denen wir die Sendung begonnen haben. Aktuell eben noch bis zum 15. Oktober Andy Warhol. Was ganz Besonderes. Also ich war drin, eigentlich, das ist so das Typische, was du jetzt dauernd angesprochen hast. Man geht irgendwo hin und sagt, ist eigentlich vielleicht nicht mein Thema. Ich bin aber hingegangen, ich wollte es natürlich schon auch sehen und war dann wirklich überrascht, was ich vorgefunden habe und wie sehr mich diese Ausstellung dann doch berührt hat. Wir müssen eigentlich keine Werbung machen dafür, aber warum ist sie so besonders? Erzähl ganz kurz über ihn.
Ja, ich denke, dass natürlich Andy Warhol eine spannende, auch eine polarisierende Figur ist, seine Kunst eh. Wir haben die Ausstellung bewusst Stars and Stories genannt, weil er ist ja berühmt geworden durch seine berühmten popartigen Star-Porträts. Also denken wir an den Goethe, denken wir an den Mick Jagger, an die Liz Taylor, natürlich an die Marilyn Monroe. Das sind ja alles Ikonen in der Kunstgeschichte des 21. Jahrhunderts. Und trotzdem steckt ja hinter diesen Porträts auch eine Geschichte. Ja. Und es ist die Geschichte zum Beispiel einer Marilyn Monroe, die, obwohl sie eine unumstrittene Hollywood-Diva war und eine Ikone der Schönheit und des Sexappeal, trotzdem eine sehr einsame, sehr traurige Frau war, die letztendlich ja dann, wie man annimmt, sich selber suizidiert hat. Und wir wollen einfach auch die Geschichte erzählen, die hinter diesen Bildern steckt. Ja. Wir zeigen mit rund 100 Arbeiten Wer war Andy Warhol? Andy Warhol war eine Kunstfigur, eigentlich hieß er Andrew Warhola. Der war ein schüchterner Mensch und hat sich dann auch hinter dieser weißblonden Perücke versteckt. Ja, und auch seine Kunst hat eine Sensibilität, die man eigentlich und einen Tiefgang, die man im ersten Moment nicht sieht.
Ja.
Und das Spannende ist, dass zum Beispiel so Themen wie zum Beispiel Gender, er war einer der Ersten, der zum Beispiel auch damit kokettiert hat, zu welchem Geschlecht gehöre ich eigentlich? Oder ein ganz spannendes Thema, er war sowas wie ein früher Influencer. Er hat ja mal gesagt, irgendwann, also schon in den 60er Jahren, irgendwann wird jeder Mensch für 15 Minuten berühmt sein. Heutzutage mit Instagram, Facebook und Co. ist es alle 15 Sekunden. Das heißt, ganz viele Jugendlichen posten was von sich in ihrem Leben in der Hoffnung, dass sie dann
wahrgenommen werden,
dass sie berühmt werden, ja, dass sie Fame bekommen. Was wollen sie denn? Viele wollen Instagrammer werden oder Influencer. Und wir erzählen davon, dass es auch ein Schattendasein hat. Ja? Auf ihn ist ein Attentat verübt worden, an dem er beinahe gestorben wäre. Und dieses Influencertum, also sozusagen immer präsent zu sein, immer auf dem roten Teppich zu sein und im Fokus der Öffentlichkeit zu stehen, hat einfach auch ganz viele negative Seiten. Und so eine Ausstellung kann auch dabei helfen, nicht nur Kunst sozusagen zu erklären, sondern einfach auch den Künstler, sein Konzept dahinter und ganz viele Strömungen, die unsere Gesellschaft augenblicklich auch berühren, mit zu beleuchten. Und das ist einfach das Spannende. Und ich meine, allein rund 100 Warhols zu sehen, die nächsten großen Ausstellungen waren jetzt in der Albertina in Wien oder in der Fondation Louis Vuitton in Paris. Das ist natürlich was Besonderes, das hier bei uns in Lindau zu sehen. Und da kann ich alle Besucherinnen und Besucher nur noch herzlich einladen, bis zum 15. Oktober in unser Kunstmuseum zu kommen.
Und was sehr schön ist, ihr habt immer tolle Audioguides dabei.
Ja.
Also man kann natürlich einfach reingehen, sich selber vorher ein bisschen einlesen in das Thema oder anschauen. Oder man setzt sich eben so einen kleinen Walkman, sag ich mal, auf den Kopf. Den kann man mit ganz leicht steuern. Das funktioniert wunderbar und kann dann vor einem Bild verweilen und sich einfach anhören, zuhören, erzählen lassen, was es damit auf sich hat und was das Besondere ist. Und das ist sehr hilfreich tatsächlich, finde ich, wenn man da ein bisschen die Info in die Ohren kriegt, während die Augen schauen.
Ja, also das ist seit vielen Jahren auch von mir und von unserem ganzen Team ein ganz, ganz wichtiger Fokus, dieser Audioguide, weil wie du es richtig beschreibst, dieses auditive Wahrnehmen der Bilder mit den Augen, aber gleichzeitig über das Hören in die Lebensgeschichte und in die Bilder einzusteigen, das ist was ganz Wunderbares. Den produziere ich mit meinem Team auch selber. Und das ist einfach toll, weil ich kann Menschen nur ermutigen, wirklich mit Vermittlungsprogrammen Kunst zu genießen, weil man kriegt einfach einen viel, viel tieferen Zugang, wenn man erklärt bekommt, um was es eigentlich geht, was die Hintergründe, was die Zusammenhänge sind, dann bekommt es eine ganz andere Form von Tiefe und nimmt einen viel mehr mit. Und deswegen ist diese Erklärung wirklich extrem wichtig und ich kann das nur jedem einladen und dazu ermutigen, dieses Angebot wahrzunehmen, denn das ist das Entscheidende, dass die Kultur nicht nur oberflächlich wirkt, sondern uns wirklich im tiefsten Inneren berührt und etwas mit uns macht und mit unserer Lebenswirklichkeit macht. Und ich glaube, dann ist es das, was es wirklich tun soll. Es soll etwas in uns anrühren. Und das ist das Besondere. Und das ist ein Teil unserer und meiner Arbeit.
Ich frage jetzt mal, ich bin mir ziemlich sicher, dass du es vielleicht noch nicht sagen kannst oder darfst. Aber natürlich sind wir schon sehr gespannt. Es wird sicher auch im nächsten Jahr eine schöne Ausstellung geben bei euch, richtig?
Wie gesagt, es hängt ganz stark mit unserer Ausstellungseröffnung zusammen, weil wir wollen natürlich unser neues Haus, unser neues Stadtmuseum, das wir eröffnen nächstes Jahr nach mehrjähriger Bauzeit, als Gebäude und auch unsere Dauerausstellung natürlich gebührend würdigen. Aber wir sind natürlich schon in intensiven Planungen, das ist völlig klar, auch mit Professor Doschka, wie kann es weitergehen. Ich bin auch in enger Abstimmung und Kooperation mit anderen bayerischen Ausstellungsmachern, insbesondere an den wunderbaren Bayerischen Seen, weil da gibt es ja eine große Tradition, wenn ich nur an den Blauen Reiter denke, der einfach hier über Gabriele Münter und so weiter ganz wichtig hineingewirkt hat oder Franz Marc oder August Macke. Und deswegen sind wir natürlich gemeinsam dran, hier auch einen kulturellen Austausch zu schaffen, Kooperationen zu schaffen und es wird sicherlich in Zukunft weitere tolle Ausstellungen bei uns geben.
Und was es wird, das erfahren wir dann im Frühling?
Das, spätestens im Frühling werden wir damit rauskommen.
Na, ich wünsche auf jeden Fall viel Erfolg, dass euch die Arbeit nicht ausgeht. Das wird sie nicht, nach dem, was du uns jetzt geschildert hast in den letzten fast 2 Stunden, wie viel da dahinter steckt, muss man nur sagen. Also wirklich Respekt und Hochachtung und herzlichen Glückwunsch an das gesamte Team, dass ihr es schafft, so ungemein erfolgreich dort zu arbeiten und die Menschen wirklich mitzunehmen und zu berühren. Macht weiter so. Vielen Dank für den Besuch im Studio.
Ich bedanke mich recht herzlich, dass ich da sein durfte. Und Karl Valentin hat ja nicht umsonst dieses berühmte Zitat oft zitiert, benutzt: Kunst ist schön, macht aber viel Arbeit. Deswegen herzlichen Dank an alle, die uns unterstützen, insbesondere an mein ganzes Team.